A Little Something, Nachschlag. Wir sind hier bei Patreon, aber wir sind auch in unserem normalen Feed, deswegen hallo alle erstmal. Was tun wir hier? Der Nachschlag, den haben wir ins Leben gerufen, weil an einem Tag gleich 3 Alben herausgekommen sind, die wir eigentlich so schnell wie möglich besprechen müssen. Wir können nicht warten bis zum nächsten normalen Tellergericht. Deswegen ist das hier quasi unser erstes Extra-Bit, was wir nicht nur den Patronen zur Verfügung stellen, unsere neuen Patronen, hallo ihr, sondern erstmal auch allen, damit ihr Bescheid wisst, da passiert was Neues.
Richtig, da passiert was Neues. Ihr könnt euch das jetzt alle mal anhören und wenn euch das gut gefällt und wenn ihr auch in Zukunft zum Beispiel sowas wie den Nachschlag haben wollt, dann dürft ihr uns herzlich gerne bei Patreon unterstützen und könnt Patron werden, uns einen kleinen Beitrag rüberspielen jeden Monat und dann kommt ihr auch in den Genuss dieses exklusiven RSS-Feeds, mit dem ihr euch eben die Sachen anhören könnt.
Ja. Yep. Also es wäre ja nicht so, als ob wir dann nicht in der nächsten normalen Folge über die wichtigsten Alben der letzten 2 Wochen sprechen würden, aber da passiert es halt zuerst und da kommt ihr dummes, gefühliges Geschwätz von mir und eine sachkundige Einschätzung von Jan Wehn eben früher.
Richtig, wenn das keine Kaufanreize sind, dann weiß ich es auch nicht.
Wow! Richtig. Mensch Jan!
Ja!
Schön, da haben wir uns nun zusammengefunden hier an einem Mittwochmorgen. Es ist auch schon wieder 5 Tage her, dass diese Alben rausgekommen sind. Um welche Platten handelt es sich denn?
Es handelt sich um 3 Platten, die da heißen. Zum einen Lang lebe der Tod von Casper, schon vor einem Jahr angekündigt und jetzt endlich erschienen. Dann sprechen wir auch noch über Eros von Rin, seines Zeichens auch ein deutscher Rapper, der sein Debütalbum rausgebracht hat, nachdem er mit einem Mixtape und einem Song schon von sich hat reden machen lassen. Können, wollen, sollen. Und wir sprechen außerdem auch über ein Album mit dem wohl besten Cover dieser Woche, vielleicht dieses Monats, vielleicht des ganzen Jahres, man weiß es nicht genau, dem neuen Machwerk der Beatsteaks, Yours. Ich sag ganz bewusst Machwerk. Warum dem so ist, das werden wir später noch besprechen. Aber lass uns doch einfach direkt mit Lang lebe der Tod von Casper anfangen. Diesem Monarchie und Alltag der Generation Y vom deutschen Kendrick Lamar.
Boah, wie viele Schlagzeilen hast du gerade auf einmal in einen Satz eingefasst? Ich meine, das waren nur
2 waren es nur. Beziehungsweise waren das, ja noch nicht mal Schlagzeilen, sondern es waren quasi nur die Thesen aus 2 Besprechungen der Platte von 2 verschiedenen Medien. Das eine war bei Spiegel Online, dort wurde
das andere ist Z, oder?
Rolling Stone. Das war Rolling quasi Stone, eine Story im Rolling Stone, in der diese These aufgestellt wurde. Ich habe das jetzt einfach nur zum Einstieg eben gesagt, weil ich diese beiden sehr plakativen Phrasendreschen auf jeden Fall mit hier unterbringen wollte.
Aber find ich lustig, dass der Rolling Stone es nach wie vor sich irgendwie zur Aufgabe macht, die Platten von Generationen auszurufen. Das ist irgendwie so der alte Mann mit dem Bart sagt,
ja, das hören Sie jetzt. Das wird jahrelang noch für diese Generation stehen.
Super.
Ob dem so ist, weiß ich gar nicht genau, ehrlich gesagt.
Es kommt aber so rüber für mich.
Weiß nicht. Ja, achso, nein. Für mich kommt es auch so rüber, dass der Rolling Stone auf diese Art und Weise agiert. Aber es ist natürlich absoluter Unsinn, dass dieses Album Monarchie und Alltag der Generation Y ist. Wenn wir von Generationenmusik sprechen, dann sollten wir lieber über Eros reden. Aber ich glaube, wir bleiben erstmal noch bei Lang lebe der Tod von Casper. Ich habe es ja gerade schon in der Einleitung gesagt, angekündigt worden ist es schon vor über einem Jahr. Und dann ist aber auch angekündigt worden, dass es nicht kommen wird. Wie hast du das damals wahrgenommen, dass so ein großer Künstler quasi alles starren auf ihn? Er ist ja dann auch, glaube ich, schon beim Kosmonaut aufgetreten. Da wurde eben der erste Song, hat da Premiere gefeiert. Übrigens so eine Großtat, wie ich das total liebe, seit All of the Lights von Kanye West. Ne? Also Lang lebe der Tod featuret ja eben Neubautensänger Blixer Bargeld, Dagobert und César. Und ich finde das total geil, dass er das gemacht hat, weil ich das seit Kanye West All of the Lights eben total mag, dass da so 20 Musiker zusammenkommen. Gut, bei ihm ist es jetzt so, dass man da in dem Song schon relativ klar ausmachen konnte, wer was für was zuständig war. Bei All of the Lights war das eher weniger der Fall, aber trotzdem quasi. Also ein Song mit einem Cast wie einen Hollywood-Film, das finde ich toll.
Ja. Und was war jetzt noch die Frage, die ich beantworten sollte?
Achso, genau, wie du das Entschuldigung, ich bin schon wieder total im Rehrausch hier. Heute Morgen aber nur ein Kaffee, kein Guarana.
Kein Guarana? Nee, Gott sei Dank. Junge.
Ja. Ich wurde auch darauf angesprochen, dass ich letztes Mal mich so oft versprochen habe in den ersten Minuten der Sendung.
Ja, man hat dich schwitzen gehört geradezu, Alter.
Ja, nee, heute ist alles easy peasy. Ich bin einfach nur gut drauf. Genau, die Frage war, wie du das halt quasi erlebt hast damals, dass er auf einmal gesagt hat, sorry, ich bin noch nicht so weit.
Es war seltsam. Also es hat sich ja in mehreren Etappen dann irgendwie so abgespielt. Erst, dass Ende September letzten Jahres diese neue Single rauskommt, die halt so weggeblasen hat. Ich bin großer Fan gewesen, auch da schon von Lang lebe der Tod. Was für ein Ausrufezeichen. Ich bin da noch nicht so ganz auf den Text klargekommen. Irgendwie war mir das eine Ecke zu, da hat mir der Zugriff noch nicht hundertprozentig gepasst. Ich war noch nicht, irgendwie, das hat mich nicht so gekickt, aber rein von der Aufmachung, drei Feature-Gäste, die akzentuiert den Song eine ganz eigene so eine 20er Jahre Gruselfilm-Atmosphäre geben. Das fand ich ganz, ganz besonders. Und plötzlich, vor allem auch, weil es so weit weg war von der letzten Platte. Also ich hatte wenig Probleme mit dem dritten Album, mit Hinterland. Ich kenne viele Menschen, die es haben. Mhm. Weil es ihnen zu wenig Zugriff hat. Und ich muss sagen, irgendwann hat sich die Platte für mich irgendwie so hingeplätschert und wenige Songs von der Platte sind mir so im Gedächtnis geblieben wie bei XOXO. Dazu kam dieses Video. Ich habe dann einen Text geschrieben für 1 Live Plan B damals und meinte so, ich glaube, das nun veröffentlichte Video reicht Schockmomente nach, wie die großzügige Metzgersfrau eine Schaufel hack. Und das war, es war einfach ein riesen Ausrufezeichen und da war plötzlich Casper wieder da. Und dann wird das Album verschoben. Irgendwas ist da dann schiefgelaufen, war dann das Gefühl. Und ich war sehr gespannt darauf, was dann im Zuge dessen auf der letztendlich erscheinenden Platte dann passieren wird. Was da Thema sein wird. Und ich finde, um es mal nicht zu viel vorwegzunehmen, man hat diesen Prozess und diese Dunkelheit jeder Sekunde auf der neuen Platte anhören können. Oder man kann es ihr anhören, dass da was wirklich nicht in Ordnung gewesen ist.
Und, ja, definitiv.
Und dementsprechend bin ich sehr glücklich mit dem Ganzen und auch froh, dass das verschoben hat.
Ja, ich auch. Also vielleicht soll man das an dieser Stelle nochmal dazu sagen. Ich kann nicht so unbefangen über diese ganze Platte sprechen, weil ich eben irgendwie mit Casper befreundet bin. Dementsprechend fällt mir das sowieso relativ schwer, mich damit auseinanderzusetzen, weil auch noch was anderes passiert ist, weswegen ich eine Verbindung zu diesem Album habe. Aber ich war damals auch sehr froh, dass er das gemacht hat, dass er gesagt hat, ich brauche noch diese Zeit. Ich war auch sehr stolz, dass er diesen Mut gehabt hat, weil das ist etwas, was ja nicht gang und gäbe ist oder alltäglich ist, dass ein Künstler quasi was ankündigt, dann eben das nicht einhält und vor allen Dingen auch diese Schwäche und Unsicherheit mit der Welt teilt und sagt, ich brauche einfach jetzt noch Zeit und ich weiß auch nicht, wie lange ich noch Zeit brauche. Das ist ja etwas, insbesondere im Rap bekommt man sowas gar nicht mit. Also klar gibt es mal Albumverschiebungen, aber es hat dann mal eine Woche oder zwei irgendwie nur damit auf sich. Und hier jetzt eben fast ein ganzes Jahr lang sozusagen noch an der Platte zu werkeln, hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ich kenne nun die Songs, also ich kenne ein, zwei Skizzen aus der damaligen Zeit noch, von denen aber auch gar nichts mehr irgendwie auf die Platte gefunden hat. Okay. Und es ist aber, also ich glaube, einerseits hat die Zeit generell dem Ganzen gut getan, andererseits hat es auch der Stimmung gut getan, weil nach Hinterland das Schlimmste, was hätte passieren können, wäre gewesen, dass er quasi so einen XOXO-Hinterland-Hybriden macht und damit zu einer Karikatur seiner selbst wird. Mit diesen Coming-of-Age-Thematiken, mit diesem Indie-Rap-Hybriden als Klanguntermalung. Und nicht, dass das der Fall gewesen wäre, wenn er das Album 2016 rausgebracht hätte. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass das alles noch ein bisschen liegen geblieben ist, noch man sich ein bisschen mehr Zeit genommen hat, um jetzt ein Album rauszubringen, auf dem er, finde ich, schon tatsächlich mit dem Soundbild der letzten beiden Alben und auch mit der Haltung bricht, oder?
Ja, die Haltung ist durchgängig. Es ist ein Thema da, finde ich. Und es ist, wie du schon sagst, es ist auf der einen Seite, es ist kein Hybrid, aber man merkt dann doch schon den Erfahrungsschatz der letzten zwei Alben heraus. Das auf jeden Fall. Also das, man erkennt auch Elemente wieder, die man seit auf der letzten Platte nicht mehr so hatte, die man bei XOXO lieben gelernt hat, finde ich. Das sind, da merkt man, da sind Sachen drin gewesen, die haben, muss ich nochmal nachschauen hier, die haben mich sehr abgeholt auch wieder, aber dabei, das Schöne ist, es hat sich nicht nur darauf ausgeruht, es hat auch neue Elemente irgendwie hinzugefügt. Bei der sehr persönlichen Herangehensweise von XOXO und dem eher sonnigen Kornfeld-Ding, was sich irgendwie bei Hinterland abgespielt hat, da hat so eine ganz fiese Coolness oder so ein Eis, wie soll man das sagen? So ein Eisschrank-Feeling hat sich noch nicht eingestellt und das kommt jetzt sehr häufig irgendwie zu tragen bei Lang lebe der Tod. Ich habe beim Hören immer wieder meinen Redakteur von 1Live Plan B irgendwie im Gedächtnis gehabt, weil der hat mal in einem anderen Kontext gesagt, Jochen Schliemann, in seiner hanseatischen 1,90 Meter Präsenz steht er da und sagt, das ist alles so fucking dunkel. Und das passt halt auch hier. Das ist alles so fucking dunkel. Und das passt jetzt hier bei Lang lebe der Tod genau drauf. Hier hat einer wirklich die Schnauze voll und muss vieles raushauen. Dieses Coming-of-Age-Ding ist rum. Da ist ein Haufen an neuen Erfahrungen reingekommen, an neuen Eindrücken, an neuer Abscheu teilweise. Und die zirkelt Casper jetzt verteilt auf, und zwar gut verteilt, in ordentlichen Dosen über den Verlauf einer Platte raus.
Jo, absolut.
Das ist so ein Ding.
Zum Beispiel Sie reden, kann man sagen. Ist ein unglaublich düsterer, klirrend, kalter Song auf eine gewisse Art und Weise, finde ich. Gab es ja vorher diese riesige Diskussion, dass das irgendwie von Dizzy Rascal abgeguckt wäre. Wobei ich aber sagen muss, diese Vorwürfe habe ich nicht verstanden und auch an anderen Stellen nicht verstanden, weil Casper schon immer das textlich und musikalisch ein riesengroßes Referenzding quasi erschaffen hat, wo er Querverweise auf andere Platten, sei es jetzt durch Songtitel oder Albentitel oder vielleicht auch musikalische Zitate sozusagen miteinander verwebt oder verwoben hat. Und dementsprechend fand ich diesen Vorwurf mit Sirenen auch eigentlich komplett schwachsinnig.
Das ist ein blöder Vorwurf. Das trifft auch genau in das Bild von einer wirklich erregungssensiblen Gesellschaft, wie er sie ja auch anprangert, finde ich, häufig genug.
Genau, das passiert nämlich auf der Platte sehr, sehr oft.
Genau, sei es in Lang lebe der Tod. Wir haben gestern in Plan B in drei Takes gefühlt, glaube ich, 20 Referenzen aufgezeigt. Wir haben ja diesen großen Referenzen-Gulasch in der Sendung gemacht. So, woher hat er das alles? Was er aus Literatur, Dizzy Rascal, Kendrick Lamar, diverse literarische Stücke, ne, wie 1984, wie die Debütnovelle eines gewissen Hemsbacher Autors. da ist eine Menge bei rumgekommen und
Public Enemy darf man auch nicht vergessen.
Public Enemy
oder also, auch Doppelkopf.
Ja. Also er ist schon immer jemand gewesen, der das verwertet, was er selber auch cool findet. Musikalisch wie textlich. Und da ist Lang lebe der Tod eben ein Sammelsurium dessen. Deswegen ist das wieder so ein typisches auf einen kleinen Punkt zeigen und sich darüber aufregen und mokieren und versuchen irgendwie eine Headline daraus zu spinnen. Das war totaler Bull.
Richtig, das sehe ich ganz genauso. Ja. Was wollte ich denn noch sagen? Ach so, ja genau. Also einerseits ist es eben dieses sehr, sehr düstere. Ich meine, wir haben zum Beispiel auch einen Song wie Deborah, der sich irgendwie mit depressiven Phasen auseinandersetzt. Es gibt auch einen Song wie Meine Kündigung, der genau das ist im Grunde, was auch der Titel schon sagt. Also so ein Hinschmeißen, weil sich Casper auch in einer Szene bewegt, die, ich bewege mich auch in dieser Szene größtenteils, die es immer schwieriger macht, ein Teil von ihr zu sein, aufgrund verschiedenster Dinge. Also es geht ja es geht halt um diese Rap-Szene, aber es geht generell auch um die Medienszene und darum, wie Medien rezipiert werden. Und ich finde, er macht das sehr, sehr gut. Also er stellt es sehr gut dar, hat auch keinen Lösungsansatz so wirklich zu bieten, sondern ist einfach eine gewisse Ratlosigkeit, die aus solchen Songs irgendwie rausschreit fast schon. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist, dass einerseits viel gesungen wird, aber andererseits auch viel gerappt wird. Also Alles ist erleuchtet zum Beispiel ist so ein Song, oder auch Morgellon eben, auf denen echt geflext wird und vor allen Dingen Alles ist erleuchtet Refrain, finde ich, kommt auch so ein bisschen wieder so dieser Die Welt hört mich Casper raus, den man von früher noch kennt, der auf Dirty South Beats gerappt hat, der geile Adlibs hatte und so weiter und so fort. Also zwischen diesen ganzen dunklen Momenten gibt es eben auch immer wieder so ein bisschen Lichtblicke, wie zum Beispiel eben in Alles ist erleuchtet.
Ja, ja, das stimmt. Es wechselt sich ab. Es ist nicht nur so, als hätte man ein neues Downward Spiral von Trent Reznor, von Nine Inch Nails irgendwie vor sich liegen. Da geht mal der Rollo auf und wieder runter, um es blöd zu sagen. Und das finde ich auch sehr, das ist äußerst harmonisch auch noch. Mhm. Also, das finde ich das Besondere an Lang lebe der Tod, dass bei all dem Hass, den er offensichtlich auch mit sich herumträgt, dann häufig genug auch noch schöne Sachen irgendwie in seinem Leben passieren. Oder er Zugänge findet, die positiv genug sind. Sei es in Flackern, Flimmern, ganz am Ende, es ist ja eine der romantischsten, aber gleichzeitig auch noch brachialsten Songs, die der Typ jemals hingehauen hat. Mhm. Hat ja auch irgendwie im Track by Track bei YouTube gesagt, dass es unter seiner Top 5 ist. Gestern bei Twitter, dann ist es noch unter seiner Top 3. Also der Song wird bei ihm in der Wertschätzung immer größer. der ist fast schon zärtlich. Und dann bollert der los. Und dann ist wieder Referenzgewitter dann auch beim Hören. Wenn dann die ganzen schönen Post-Rock und langgezogenen Metal-Geschichten in den Kopf kommen. Also ich war sofort wieder bei Explosions in the Sky und Mogwai, mhm, als ich das gehört habe, weil diese riesengroße Soundwand plötzlich über einem hinabfällt und unfassbar kompliziertes Schlagzeugwerk im Hintergrund. Das ist einfach eine Repräsentation dessen, was er selber cool findet und gerne in seiner Musik haben möchte. Und das kommt so ungefiltert auf einen rüber und es kommt alles an. Das finde ich halt so geil.
Ja, und es wirkt auch nicht gekünstelt aufeinander gestapelt, nur um zu zeigen, ey, ich kenne mich damit aus. Ich glaube, das ist auch was ganz stark auch Markus Ganter geschuldet ist. Der ist ja nun Executive Producer der Platte gewesen und hat an vielen Stücken eben auch musikalisch Hand angelegt. Ja. Weil bei dem ist es ganz ähnlich. Das ist auch jemand, der sich unglaublich gut auskennt und unglaublich großen Respekt, glaube ich, auch vor Musik und Kunst hat und dementsprechend sehr behutsam darauf bedacht ist, solche Sachen vorsichtig einzuarbeiten, damit eben das nicht so rüberkommt wie die riesengroße Referenzplatte, sondern eher wie ein Liebhaberding, in das wohl dosiert hier und da mal eingepflanzt wird. So, ja. Die Leute, die es mitbekommen sollen, die checken das dann auch schon. Wenn wir jetzt eh schon bei den Produzenten sind, sollten wir vielleicht auch noch Blut erwähnen. Das ist ein junger Typ, der extrem gute Beats baut, auch an mehreren Songs beteiligt gewesen ist. Und Joe von den Drunken Masters hat auch auf jeden Fall mitproduziert an einem der Stücke. Also, aber abgesehen davon passiert recht wenig musikalisch an Zutaten von anderen Leuten, was ich auch ganz gut finde, weil dadurch einfach eine gewisse Einheitlichkeit gegeben ist und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, gerade wenn man so wie er diese vielen Zitate musikalischer Natur einbaut.
Mhm. Ja, am Ende würde es dann wie ein Flickenteppich aussehen, aber es fühlt sich doch sehr, sehr einheitlich an. Was dann halt natürlich auch mit den sehr fähigen Musikern zu tun hat. Aber eins, was diese Referenz angeht, will ich dann doch nochmal sagen. Wie schön ich es fand, dass Wo die wilden Maden graben drauf ist. Ein Song, der nicht nur den Titel von einem Muff Potter inspirierten Buch des damaligen Sängers Nagels irgendwie her hat, sondern auch soundmäßig klingt wie Muff Potter, als wäre es einfach, als gäbe es die wieder. Und das fände ich, das habe ich als alter Fan irgendwie sehr wertgeschätzt. Dazu auch dieser grenzkranke Text, der alles irgendwie verteufelt, was irgendwie was Cass am Medienbusiness scheiße findet. Mit dem schönen Spruch auch, die 40er sind heute die Teens. Wenn Leute einfach nicht im Zuge dieses Medienspektakels irgendwie irgendwann einen Abschluss finden. Ich bin immer noch auch gerne irgendwie kindisch auf vielerlei Arten, aber bei vielen Leuten, die haben sich dann irgendwie auf so eine Personality festgesetzt, die dann irgendwann nicht mehr glaubwürdig klingt.
Naja, selbst, kindisch sein oder kindlich sein ist ja was anderes.
Du weißt, was ich meine. Mit dieser Ausstrahlung, die irgendwie sich an allem festklammert, was irgendwie noch jung ist oder so. Das meine ich eher mit kindisch. Ich meine gar nicht so sehr kindisch mit kindisch, sondern eben eher das.
Genau, Berufsjugendliche sozusagen.
Auf jeden Fall. Da ist das Wort.
Ja.
Ja, das ist ein Riesending. Also es man soll ja auch immer eine gewisse Kritik mit reinbringen. Es fällt mir schwer, muss ich sagen, an der Platte, weil sie dann doch so rund geworden ist. Ein paar Leute, die haben irgendwie keinen Zugriff dazu, die haben keinen Zugang dazu gefunden, interessanterweise. Habe ich dann in Facebook-Comments, in ausführlichen auch gesehen. Also nicht nur, ich finde das scheiße, sondern die haben auch wirklich begründet, dass es irgendwie nicht an sie rankommt, dass es irgendwie zu sehr Nabelschau ist für sie. Das ist
Ja, aber das finde ich sehr interessant. Also ich wollte noch kurz dazu sagen, also das Einzige, was man der Platte vielleicht stellenweise vorwerfen könnte, ist eine oberflächliche Sprache oder das oberflächliche Üben von Kritik eben an zum Beispiel der Medienlandschaft oder auch an gewissen ethischen und moralischen Grundsätzen, die sich verschieben, so Dagi B als Sinnbild für so eine hedonistische Jugend oder so, da gibt's das kann man sicherlich auch, wie nennt man das, subversiver machen, subtiler irgendwie einbauen oder gewitzter tun, muss man aber, finde ich, auch nicht, weil dann nämlich genau wieder das Problem dazu kommt, dass man Leute ausgrenzt, die man eigentlich erreichen will mit sowas und damit zum Nachdenken anregen möchte. Dass Leute keinen Zugang dazu finden, liegt stellenweise, glaube ich, auch an der Musik. So, also wenn man sich daran erinnert, wie das Feedback auf Sirenen teilweise war, die Leute waren ja wirklich abgeturnt as fuck, weil sie mit diesem Sound einfach nichts anfangen konnten. Aber ich glaube, dass dieses Album und auch dieser Mut zu anderen Sounds, anderen Themen, einer gewissen politischen Haltung, dass es ein sehr, sehr wichtiger und interessanter Zwischenschritt ist. Weil ich finde, man merkt diesem Album halt, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, auch durchaus an, dass da so eine Emanzipation von diesem Aphorismen angereicherten Rap quasi stattfindet. Also fast schon so wie so eine musikalische Zäsur. Und ich bin total gespannt darauf, wie das nächste Album klingen wird. Weil ich glaube, das wird definitiv nichts mehr mit XOXO oder Hinterland zu tun haben, sondern nochmal eine ganze Spur weitergehen. Ich glaube, weil bei Casper auch so sein eigenes Künstlerverständnis oder vielleicht auch sein eigener Mut oder sein eigenes Selbstbewusstsein als Künstler sich total verändert, auch jetzt mit dem Feedback auf diese Platte, so dass das nächste Album sicherlich nochmal ganz anders klingen wird. Und das ist tatsächlich auch eine große Leistung, muss ich sagen, die Arschkriecherei jetzt hier mal an dieser Stelle zu Ende zu führen. Weil das passiert ja nicht oft. Leute, also im Hip-Hop oder auch in anderen Musikrichtungen, dass Leute wissen halt, was sie können und berufen sich quasi auf diese Fähigkeiten und fahren dann eben die sichere Schiene. Aber das muss nicht immer richtig sein. Und manchmal, wenn man sich so wie er jetzt eben öffnet und vielleicht auch sagt, okay, ich brauche noch ein bisschen dafür, weil ich will was anderes machen, das kann sich lohnen. Und ich finde, Lang lebe der Tod ist ein schönes Beispiel dafür, dass sich das lohnen kann.
Ja. Noch eine letzte Frage hätte ich ja an dich als quasi, ich muss dich jetzt quasi als den Insider hier hinstellen, weil bist du ja in der Hinsicht auch. Mhm. Und du hast vorhin schon angedeutet, es gab Skissen, viele, die einfach nicht den Weg gefunden haben auf die neue Platte. Sag mal, also mal ganz grob prozentual gesagt, wie viel von dem Release, das mehr oder minder letztes Jahr so fast fertig war, sind denn überhaupt jetzt noch vorhanden auf der Platte?
Das weiß ich leider nicht. Das kann ich wirklich nicht sagen. Also ich hab definitiv letztes Jahr auch nur ein oder zwei Songs gehört. Das war sehr, sehr dronig, sehr, sehr postrockig. Ich weiß es aber, wie gesagt, schon gar nicht. Also das, was er mir damals vorgespielt hat, das ist, glaube ich, nicht auf der Platte gelandet. Das war das war was ganz anderes, was vielleicht noch irgendwo in der Schublade liegt und an anderer Stelle nochmal verarbeitet wird. Nee, ich kann dir das leider wirklich nicht sagen. Auch wenn du mich jetzt hier als Insider darstellst, kann ich meine Rolle leider nicht erfüllen. Das tut mir leid.
Da ist unsere kleine gestellte Interviewsituation jetzt in den Bach runtergegangen. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil ich glaube, er hat in dem Track by Track bei irgendeinem Song gesagt, okay, der hatte mal mehr, genau wie du es gerade beschrieben hattest. Der hatte mehr Post-Rock-Anleihen, der war irgendwie gitarriger und dann haben sie es irgendwie runtergeschraubt. Mhm. Ich weiß nicht mehr, welcher es war. Aber insgesamt, ey, was ein Comeback. Also, wenn man es als Comeback nennen will, don't call it a comeback, aber es ist eine der größten Platten dieses Monats.
Definitiv.
Minimum.
Ja.
Casper, lang lebe der Tod. Machen wir einen Schwenk rüber nach Berlin. Zu den Herren Beatsteaks würde ich vorschlagen. Mit Yours. Der Platte Nummer 7, wenn ich das richtig im
Kopf habe. Ich glaube, es ist die 7. ja. Und es ist ja gar keine Platte, Gotaro, das muss man
das
dir mal sagen.
Genau,
heutzutage machen ja Leute Playlisten und
Mixtape.
Genau, so wie die Beatsteaks auch. Also du musst mir das jetzt mal erklären, weil grundsätzlich muss ich auch mal hier den kleinen Disclaimer anbringen. Ich war jetzt nie ein krasser Beatsteaks-Fan. Ich fand die eigentlich immer sogar ein bisschen nervig, auch wenn ich diverse Rezensionen gelesen habe, in denen immer stand, man kann die Beatsteaks gar nicht scheiße finden. Ich fand die auch nicht scheiße, aber irgendwie waren
die haben sie nicht erreicht.
Genau, sie haben mich nicht erreicht. Für mich war das immer so Festivalmusik für Typen in Ringel-Shirts und Jeans-Shirts.
Das ist es ja auch.
Ja, also, genau. Das, und das ist halt nicht meins.
Sie ja. Was soll man sagen? Die Beatsteaks haben lange, was heißt lange? Ich glaube, sie haben den, im Zuge von den ersten drei Alben, 48, 49, jetzt fallen mir die anderen beiden nicht an, auf jeden Fall, die ersten paar Alben waren sie erstmal damit beschäftigt, auch so einen eigenen geilen Sound zu finden. Und dann ist es irgendwann rausgekracht mit dieser Single Let Me In, damals, in Anfang der 2000er. Das war von der Living Targets. Es waren tatsächlich drei Alben. Ne? 48, 49 launched Living Targets. Da waren dann so erste Hits drauf mit Summer, mit Let Me In. Das waren dann so Sachen, die dann über Jahre hinweg Indie-Discos und Rock-Dissen bestimmen sollten. Und dann 2004, das war wirklich auch meine Oberstufenplatte des Jahres, oder einfach, das war meine Oberstufenplatte in der 12. Smack Smash. Was für ein Teil. Das war von vorne bis hinten geile Ringelshirt, gute Laune, Punkmusik. Mit fucking Hits drauf. I don't care as long as this thing, Hand in Hand. Da war so viel, Atomic Love, Monster, selbst die Albumtracks waren alle stark. Und ich lese gerade eben noch das Zitat von Kafka. Ich scheue mich nicht zu sagen, dass mit diesem Album die Beatsteaks endlich zu den verdienten Superstars werden, die sie schon lange hätte sein müssen. Ja, hat er recht gehabt. Damit sind sie eben zu den Superstars geworden, zu der bestimmenden Rockband der 2000er in Deutschland. Das hat sich in ein paar Jahre und ein paar Platten über super gehalten. Und dann werden halt auch die Beatsteaks älter und wollen andere Sachen machen, als dann hier diese drückende, heftige Nummer auf Limbo Messiah, wo auch ein paar richtig geile Sachen bei rumgekommen sind, wie James Became Insane zum Beispiel. Auf Boombox wurde die Nummer dann eben recht, ja, experimentell. Das haben sie dann, da haben sie angefangen, ihre verschiedenen Interessen mehr irgendwie zu channeln und auch Sachen auszuprobieren. War zwar eine Nummer 1 in Deutschland als Platte, aber da haben auch schon die ersten gesagt, so, das sind nicht mehr meine Beatsteaks. Das sind immer dieses übliche Fanproblem mit alten Fans, die dann sagen, ich komme da nicht mehr mit. Fair enough, aber häufig genug sind das dann dieselben, die dann schreien, ich will die alten XY wieder zurück. Und das finde ich dann nervig. Und seitdem sind die Beatsteaks halt auf so einem Trip, die haben eine gewisse Gelöstheit und machen jetzt seit ein paar Jahren mehr oder minder, was sie wollen. Da kommen ein paar geile Punk-Songs bei rum, da kommen dann halt so Reggae-infusierte Dub-Geschichten mit bei. Und
man mich übrigens jagen kann.
Das kann ich irgendwie verstehen, weil es kommt nicht bei vielen an. So Sachen wie Boombox, der Titeltrack von der 2.11er-Platte, da waren viele nicht so d'accord mit. Es funktioniert halt live unfassbar, wenn dann die ganze Menge sich bewegt. Das ist nicht anders wie bei Seed dann plötzlich. Die Platte Beatsteaks von 2014, da war dann mein Lied Gentleman of the Year drauf. Das war so eine coole Popnummer. Das hatte dann wirklich so einen geilen 80er-Flair. Das war dann 80er-Popmusik. Das war weniger irgendwie die lustige Spaß-Punk-Band. Und da hat man, das ist dann auch so ein weiterer Schritt gewesen auf dem Reifeprozess, den die Beatsteaks dann so mitmachen. Du willst jetzt sicherlich darauf hinaus, dass Yours 21 Songs lang ist und eine ganze Stunde lang ist. Also so lang wie zwei Beatsteaks-Platten eigentlich.
Ja. Nee, da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Und ich habe irgendwo gelesen, dass es eher auch als so eine Art Mixtape gedacht ist.
Haben sie nämlich genauso gesagt.
Und das finde ich ganz interessant, weil Gitarrenbands machen sowas doch normalerweise nicht.
Ja, eigentlich, aber
Gitarrenbands haben normalerweise auch nicht so viele Feature-Gäste auf solchen Veröffentlichungen.
Ja, und das ist eben das Besondere bei den Beatsteaks, finde ich, dass so viele verschiedene Charaktere bei der Band eben zusammenkommen, mit verschiedenen Musikgeschmäckern. Wenn du Thorsten und Arnim siehst, wie sie auflegen als Fra Diavolo, die legen dann die Hälfte der Zeit halt auch Hip-Hop-Sachen auf. Weil die halt ihre musikalischen Vorlieben halt eher in der Richtung haben. Also das finde ich halt das Schöne, dass die halt mit der Zeit immer mehr ihre eigenen Identitäten irgendwie ernst nehmen, auch in der eigenen Musik, und das dann eben so, so vielfältig wird. Und genau das ist der Punkt bei Yours. Es ist eine vielfältige Platte, bei der sie sich eben nichts stecken wollten. Und sie wollten sich mit allem schmücken, was sie haben. Und deswegen auch dieses Jack. Deswegen haben sie gesagt im Interview über Rock am Ring, dieses Jack steht für die Herangehensweise. So, jetzt haben wir den alten Bullen nochmal richtig geschmückt und treiben ihn durchs Dorf. Da wusste ich noch nicht so ganz, was sie damit meinten. Und seitdem die Platte draußen ist, ist mir klar geworden. Also war es bei dir auch so, dass du dieses Album gehört hast und nicht richtig wusstest, wie du dich jetzt fühlen sollst?
Ja, aber das liegt ja daran, dass ich generell nicht so einen Zugang zu den Beatsteaks habe. Okay. Aber ich fand es trotzdem generell ganz interessant. Also weil ich nämlich nicht damit gerechnet hatte, eine neue Beatsteaks-Veröffentlichung, dass die sich so anhört. Also dass die so ein Potpourri ist. Sagt man das so? Ja, ich glaube schon.
Ja, eben. Und vor allem, dass es nicht aufhört. Also ich habe mich auch wirklich gewundert, wann hat diese Platte denn irgendwie ihren Punkt? Dazu muss man wissen, Yours ist entstanden im Verlauf von 1,5 Jahren. Und unter anderem auch im Verlauf des letzten Jahres, wo ja wirklich viel nicht Schönes passiert ist. Da sind Legenden gestorben, Bowie, Lemmy, es gab Terroranschläge, und Songschreiben war da für die Beatsteaks so eine Art Zuflucht, hat Anime bei Rock am Ring erzählt. Und so ist es eben auch dazu gekommen, dass die Platte quasi doppelt so lang geworden ist wie gewöhnlich bei den Beatsteaks. Weil sie wollten alle unterbewusst nichts rauskürzen. Und das war eben eine interessante Story, die sie erzählt haben. Es lief wie folgt. Sie haben irgendwann gesagt, ja, jetzt müssen wir mal aussortieren. Und jeder schreibt jetzt seine 15 Favoriten auf den Zettel. 15 Songs für eine Beatsteaks-Platte sind auch schon viel. Und das hatten sie sich angesetzt über ein Wochenende. So, und dann war Montag. Und niemand hat den Zettel hervorgezeigt, geschweige denn überhaupt genannt. Niemand wollte dieses Thema ansprechen. Und dann war irgendwann Donnerstag in derselben Woche. Und
dann haben sie alle Supreme gekauft.
Ja, dann waren sie mit Supreme.
Ey, komm, genau. Das musste ich jetzt machen.
Ja, der war schön. Chapeau. Nein, irgendwann haben sie es gelassen. Da haben sie gesagt, nee, lass das mit dem Zettel, das wird schon irgendwie. Also unterbewusst war bei allen Beteiligten der Punkt da, hey, gebt doch mal einen Fick drauf, wir machen jetzt einfach mal alles drauf, was wir cool finden. Also ich finde auch diese Yours-Platte, sie hätten sie am besten als Tape rausgebracht. Es ist so, wie es wäre eine Lieblingsmusik dieser Band auf 1 Stunde Tape gebannt, nur dass sie eben die Musik selbst gespielt haben. Da springt alles hin und her, da ist Punk mit dabei, Lo-Fi, Beach-Pop, diese Beatsteaks-typischen bassigen Low-Tempo-Momente, wo es dann einfach nur drückt, wie die Single I Do, eine der schönsten Liebeshymnen überhaupt. Also ich will nicht wissen, bei wie viel Hochzeiten oder Anträgen von stark tätowierten Menschen dieses Lied demnächst laufen wird. Also das wird, glaube ich, ein Klassiker, was das angeht. Dann so diese typischen Liegestuhl-Mitwipper, Lowrider-Fahrradhymnen. Es ist so ein extra langes, räudiges Sommertape.
Ja, definitiv. Ja. Wo man sich auch mal was traut, wo man ein bisschen rumexperimentiert, mit Jamie T zum Beispiel zusammen was macht, was jetzt auch nicht super naheliegend ist, finde ich. Aber es zeigt auch so ein bisschen, dass zum Beispiel das ja auch Anime auch bei Materia auf der Platte war zum Beispiel. Das ist ja auch so was, unpeinlicher Crossover-Moment gewesen. Und ich finde, den hat man quasi jetzt aufgeblasen und ausgedehnt und eben in Form dieses Albums, Mixtapes, was auch immer gemacht. Deichkind sind auch mit drauf. Elle auf der Stirn fand ich übrigens auch einen extrem guten Song. Ich habe mich dann zwischendurch, saß ich da vom Computer, habe das Video geguckt und war so, fuck, Alter, du bist jetzt einfach 31 Jahre alt und findest es irgendwie cool, wenn Beatsteaks und Deichkind einen Song zusammen machen. Das ist alles vorbei.
Es ist halt, sie haben halt die Geschichte seit den 2000ern mehr oder minder parallel zueinander.
Ich habe mich auch dabei ertappt, wie ich zum Beispiel einen Song von Afrop und Max Herre in den Red Bull Studios, die haben einen alten Song zusammen nochmal neu eingespielt mit Liveband und so. Und das ist irgendwie, ich bin jetzt in meinen 30ern und finde sowas halt auch cool und kann da auch zu stehen. Was ich noch sagen wollte übrigens, in dem Video zu Elle auf der Stirn, ich habe mich ja wahnsinnig gefreut, hast du das Video gesehen?
Ja.
Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass die dieses Cookeries-Kostüm da mit eingebaut haben. Dieses haarige Etwas, was da rumtanzt.
Die hatten alle so wilde Kostüme an, dass ich das so jetzt nicht
ja, aber Kopf da gibt es so ein riesiges, haariges Etwas, was damit rumläuft, das noch nicht mal Augen hat oder sonst was. Quasi eine abstrakte Version dieses Bullentiers auf dem Cover. Man kennt es vielleicht ja. aus Tony Erdmann, aus dem Film. Da gibt es irgendwo die Szene, wo Herr Erdmann eben dieses Kostüm trägt. Und das ist sehr, sehr skurril, schockierend an dieser Stelle. Das ist so ein Kostüm, das wird halt in Bulgarien getragen, wenn Leute sich verkleiden, um die bösen Geister auszutreiben. Und das ist so eine Art von Kostüm, die man hierzulande überhaupt nicht kennt. Also ganz, ganz seltsam. Einerseits ist es total flauschig, warm und weich, man möchte sich da dran kuscheln. Andererseits hat man total Angst davor, weil es eben kein Gesicht und viel zu langen Hals und eigentlich gar keinen Kopf hat und so. Fand ich irgendwie ganz witzig, dass sie das da mit reingebracht haben.
Ja. Auch da, aber das Video sieht ein bisschen aus halt wie das so eine Musikvideo von Deichkind, ne? Also irgendwie ähnliche Kulisse, wahrscheinlich derselbe Regisseur. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht, aber es war quasi wie Teil 2 des bereits vorhandenen Videos.
Ja, stimmt.
Aber eine schöne Sache übrigens, diese Songs, diese Kollabos, die hören sich ja alle sehr nach den jeweiligen Künstlern an. Mhm. Was die Frage in den Raum geworfen hat, haben die diese Songs denn von Grund auf mit den Künstlern geschrieben? Tatsächlich standen alle Ideen schon und dann haben die Beatsteaks entsprechend Leute angefragt, von denen sie dachten, ja, könnten ja draufpassen. Das fand ich eine sehr schöne Sache. Mhm. Teilweise beim Deichkind-Song war die Geschichte so, dass sie einfach nicht weiter wussten und dann hat Arnim Philipp, die beiden sind befreundet, angehauen und Philipp meinte so, ja, dann lass doch einen Song übers Scheitern machen. So ist das Teil dann entstanden. Krass. Und dabei klingt er halt wirklich wie so eine Melange aus beiden Bands, von denen man irgendwie denken könnte, ja, die haben da gemeinsam irgendwie im Studio an einem Song dran gesessen. Aber nee, das ist immer quasi mit Hilfe von entstanden, nicht mit zusammen. Das ist, das finde ich eine schöne Sache eigentlich. Also, ich weiß nicht, wie ich... Ja, eigentlich weiß ich schon, Yours ist nicht mein Lieblings-Beatsex-Album, weil es ja wirklich kein richtiges Album ist. Und es verhält sich zwar ein bisschen wie die letzten beiden Alben, da wollten sie auch ihre ausufernden Musikinteressen alle unterbringen, aber da sind sie mehr Kompromisse eingegangen, glaube ich, haben auch mehr aussortiert. Diesmal wollten sie es nicht, die haben in Kauf genommen, dass Yours eben nicht sich anfühlt wie eine vollwertige Platte. Das können sie machen und das war ja deine Frage am Anfang. Es ist im Rap gang und gäbe, ein Mixtape rauszuhauen, was wenig roten Faden hat. Warum soll es für eine Punkband andere Regeln geben? Eben auch welche, die auch so im Hip-Hop irgendwie auch beheimatet ist, zumindest mit Totze und mit Arnim. Die haben ja so eine Offenheit gegenüber anderen handgemachten Stilen. Ich finde, man muss Yours auch genauso hören, sonst hat man eine harte Zeit. Wenn man ein ganz normales Beatsteaks-Album erwartet, dann wird das schwierig. Man muss ein extrem offenes Ohr haben für dieses Album, dann hat man einen schönen Nachmittag, egal im Sonnenschein, egal was ihr macht. Ansonsten wird es schwer. Keine großen Erwartungen, außer für eine Stunde lang wirklich wieder schön belärmt zu werden.
Welt aus Musik an.
Oh, süß.
Ja.
Schon bin ich wieder in einem Time-Knife-Werbespot. Du solltest Werbespot sprechen.
Ja, wenn das hier alles nicht klappt, dann mache ich das vielleicht auch mal. Werden wir
auch
sehen.
Bisher schlagen wir uns, glaube ich, ganz gut.
Ich glaube auch. Ja. So, kommen wir zu Platte 3, in diesem Nachschlag hier. Und das ist Eros von Rin.
Puh.
Rin, seines Zeichens Rapper aus Bietigheim-Bissingen. Wir haben das in diesem Podcast an anderer Stelle auch schon mal erörtert. Shindy kommt auch von dort, Bowser kommt auch von dort und vor allen Dingen kommt Pur auch aus Bietigheim.
Komm mit!
Also quasi ins Abenteuerland, aus dem Abenteuerland, Rin aus dem Abenteuerland, hat sein Debütalbum jetzt vorgelegt. Der hat letztes Jahr schon eine EP rausgebracht über Life from Earth. Das ist das Kollektiv, das auch Young Huren quasi bekannt gemacht hat und mit dem zusammenarbeitet. Das ist quasi so ein Kreativkollektiv. Und Young Huren war auch derjenige, mit dem Rin letztes Jahr zusammen diesen Bianco-Song gemacht hat, diese Kokain-Hymne, die wirklich rauf und runter gelaufen ist, in allen Autos, auf allen Handys.
Bei allen Festivals.
Überall. Also
es hat uns das Meld-Festival verschönert. Wir hatten Schaumwein zur Hand. Wir haben nicht wirklich an Kokain gedacht. Für uns war es die Blanco-Hymne.
Ja.
Wo es offenkundig um Snuff geht.
Ja, Genau, also das war wirklich ein Hit, der überall funktioniert hat und nicht mehr aus den Köpfen der Leute wegzudenken war, mit monströsen Streaming-Zahlen. Und Rin ist mittlerweile nicht mehr bei Live from Earth, sondern bei Division untergekommen. Division seines Zeichens ist ein Label, das gegründet worden ist von Michael und Markus Weiker. Das sind zwei junge Videoregisseure, die lustigerweise angefangen haben, Counter-Strike-Videos zu drehen als Teenager und darüber dann zu Selfmade Records gekommen sind, dort viel Videos für Kollege und Konsorten gemacht haben. Und jetzt eben Division gegründet haben mit Elvir Omerbegovic im Hintergrund, seines Zeichens eben auch Chef von Selfmade Records. Und Rin ist eben bisher das erste und einzige Signing auf diesem Label. Und im Grunde gibt es ja seit Februar, hat es jeden Monat eine Single gegeben aus diesem Album. Und man konnte förmlich dabei zusehen, wie dieses Ding halt immer, immer größer geworden ist. Ja, also von so einem, okay, alles klar, der macht jetzt die Musik und nicer Beat, hin zu Radio Airplay all the way eigentlich. Also insbesondere jetzt Monica Bellucci ist ja, also du hast überall eigentlich. Es hat quasi Bianco-Ausmaße, wenn nicht sogar schon größere erreicht.
Wobei Bros auch schon richtig geknallt hat, also auch plötzlich in den Jugendradios, Tagesprogramm angekommen war, überall.
Ja, das stimmt. Vielleicht kann man noch dazu sagen, das erste Mal von Rin gehört habe ich 2015, glaube ich. Da gab es so einen Song, den er hochgeladen hat. Lubav Beichtstuhl hieß der. Das war so ein Song von ihm. Mit Video zusammen auch tatsächlich. Da habe ich schon das erste Mal gedacht, das ist was Besonderes. Das war, hatte so eine Melancholie und so einen Schmerz in sich drin, der ihn total unterschieden hat von vielen anderen, doch eher auf ja, nicht Effekthascherei bedachte Rapper seiner Generation und Stilrichtung, aber es war schon irgendwie was anderes, es hatte irgendwie was total Trauriges und es hat mich aufhorchen lassen, es hat mich, auch wenn es nicht die gleiche Thematik oder sonst irgendwas war, total an Wahre Liebe von Curse erinnert, wie ich da mich damals gefühlt habe, als ich das gesehen habe, und es war schon sehr beachtlich. Und Casper hat es damals auch gesehen und hat ihn angeschrieben und hat ihn direkt auch mit Produzenten connected und so, das ist aber leider alles nicht so richtig was geworden. Und dann kam irgendwann diese LFE-Connection eben zustande. Und genau, man hat also einerseits gemerkt durch die Songs, was da jetzt abgeht, zum anderen aber auch bei den Live-Auftritten. Ich weiß nicht, ob du ihn diesen Sommer irgendwo mal live gesehen hast. Ich habe nur Videos anschauen können leider, aber zum Beispiel beim Splash sind die Leute halt komplett durchgedreht.
Und es gibt dieses Video vom Open Air Frauenfeld auch, wo dann plötzlich nur noch wo nur noch Staub in der Luft ist, als er Blackout spielt.
Ja.
Und ich habe ihn bei Rock am Ring gesehen, lustigerweise.
Ja, stimmt, ja.
Hab da auch Video gemacht. Ich meine, es war 14 Uhr nachmittags. Ja? Also der undankbarste Slot der Welt eigentlich. Leute kommen gerade noch so auf, also wenn sie überhaupt aufs Gelände kommen, weil bei Rock am Ring geht man ja eine halbe Weltreise, um irgendwie zum Festivalgelände zu kommen, wenn es schlecht läuft. Und es war überraschend voll. Es waren überraschend viele Leute da, die einfach Rin sehen wollten. Einen Typen, der noch keine Platte draußen hat, ein paar Tracks bei Spotify, bei dieser, bei Soundcloud. Und der aber schon so einen Zug entwickelt hat, gerade eben durch Blackout, durch dieses Monster, wo ganze Clubs kurz vorm Zerreißen standen, als das Ding dann live irgendwie gespielt wurde von ihm. Das dann so auf der Bühne zu erleben, fand ich beeindruckend. Und auch, wie die Leute darauf reagiert haben. Ich meine, Rock am Ring ist schon lange, war eigentlich nie nur ein Gitarrenfestival. Das war auch schon immer ein Popfestival. Da gehen auch Leute mit verschiedenen Interessen hin. Und das zeigt sich halt gerade, dass der halt wirklich der heiße Scheiß auch in der breiteren Masse ist. Da waren gute 600, 700 Leute oder so, waren da vor der Bühne. Und das ist für die Uhrzeit wirklich beachtlich gewesen.
Für die Uhrzeit beachtlich, Entschuldigung, wenn ich da kurz unterbrechen darf, und auch beachtlich für einen Künstler, der sich diesen normalen Medienmechanismen total entzieht. Man hat das irgendwie bei Bones MC und der 187 Straßenbande schon auf eine schöne Art und Weise gesehen und jetzt bei Rin aber eben auch. Der Typ hat in seinem Leben vielleicht 3 Interviews gegeben und das war's. Also der bedient, der hat auch kein Snapchat oder sonst irgendwas, der entzieht sich komplett der Berichterstattung eigentlich. Oder verweigert sich fast schon den Medien und trotzdem läuft er eben rauf und runter. Und es geht um das, worum es eigentlich gehen sollte, um die Musik. Klar kauft der Typ sich auch teure Klamotten und hat irgendwie einen Riecher für besondere limitierte Streetwear und so weiter und so fort. Aber das sind alles so Sachen, die nur am Rande irgendwie eine Rolle spielen. Die, ja. Es geht um die Musik. Und das finde ich im Jahr 2017 sehr beachtlich.
Ja. Also er baut alles ein. Es sind zwar alles äußere Einflüsse, aber die spielen außerhalb seiner Musik keine große Rolle. Die baut er eben ein. Also quasi, er nimmt Besitz von ihnen, sozusagen. Als Künstler nutzt er sie als Bausteine für seine Sachen. Und das finde ich auch so ein durchgängiges Ding in den letzten paar Songs. Aber es geht ja komplett anders los. Eros geht komplett anders los. Das ist so, als würde Rin in den Raum kommen und sich erstmal nackig machen. Intro Liebe. Also hat auch mit dem Gegenteil zu tun. Rin verteufelt deine Frau, die ihm hat alles genommen. Die Platte, die geht keine Minute lang und der bricht schon völlig zusammen. Er schwäbelt heftig. Er fällt aus seinem Gesangsflow raus, der sowieso relativ dünn ist in dem Track. Der ist nackt. Und dann ist das erledigt. Das finde ich halt so, das fand ich so überraschend, weil die ganzen anderen Singles ja natürlich alle Facetten, die ihn so ausmachen, mit der Mode, mit dem krassen Übertreiben, mit dem Humor, mit der Party, schon eigentlich aufgezeigt haben. Mhm. Und das finde ich aber auch zum anderen schwierig, weil der Song ist ein krasser Abschalter.
Ach so, fand so habe ich das gar nicht betrachtet, ehrlich gesagt.
Also man erwartet was anderes und plötzlich steht der so da und man denkt sich, ja, ich gehe mal da lang. Und da dran zu bleiben, das ist schon mal eine Aufgabe, die er dem Hörer stellt. Das finde ich total aber geil. Krass.
Ich habe das halt gehört und war direkt so, okay, alles klar, du kommst jetzt so hier rein. Jetzt will ich aber auch wissen, was passiert ist und was das mit dir gemacht hat. Und genau das passiert ja dann auch auf dem Album, finde ich. Ja. Also wenn man das wirklich, also es ist ja definitiv kein Konzeptalbum, aber wenn man quasi hergeht und sagt, okay, alles klar, Herz gebrochen in Track 1, was passiert dann danach? Mit den Jungs rausgehen, Kompensationskäufe tätigen, sich unglücklich verlieben, weil man auch sagen muss, ich will, dass du mich brauchst zum Beispiel, das ist, finde ich, auch ein Song, der aus dem anderen Veröffentlichungen so ein bisschen rausbricht, weil der ja ihn auch sehr verletzlich, fragil und am Boden zeigt eigentlich. Und das ist aber irgendwie am Ende des Tages, in dem Song passiert ja nichts, ne? Es geht eigentlich, da singt er ja nur, ich will, dass du mich brauchst. Eigentlich passiert ja nichts anderes. Und das ist ein Moment, der auf diesem Album noch öfter passiert, dass er Zeilen wiederholt oder zweimal hintereinander sagt. Ja. Zum Beispiel, dass der iPhone-Bildschirm gebrochen ist oder dass das Internet gedrosselt ist. Und das ist aber sowas, ich finde es irgendwie total erfrischend, dass er eben nicht so sehr darauf achtet, in jeder Zeile was anderes zu sagen, sondern wenn das gerade eben seine Realität ist, dann ist das eben gerade seine Realität. Und dieses Album ist insgesamt unglaublich real, sage ich mal. Es ist, beschreibt total schön so eine End-Teenager, Anfang-20er Melancholie, die passieren kann durch eben gebrochenes Herz oder durch eine Form von Outsider sein oder was auch immer. Dann aber auch so ein Bragging and Boasting mit Fashion Talk dabei. Dann aber auch wieder dieser Hänger-Dorf-Style. Alles, was auf dieser Platte passiert, ist total echt. Ja. Und so ernst, wie es nur geht. Auch wenn Leute eben kommen und drüber lachen. Ja? Also es gibt ja Leute, die tun das halt ab. Aber ich finde, damit machen sie sich viel zu leicht. Und all das, also dieses, dass er so authentisch quasi über das Leben als Teenager, Anfang 20-Jähriger spricht, macht ihn, finde ich, auch total zu einem legitimen Crow-Nachfolger. Also der ist quasi so ein Posterboy für Leute, die halb so alt sind wie wir. Das muss man an dieser Stelle einfach mal so sagen. Der ist ein Posterboy für die Leute, die in seinen Videos auch mitspielen, die eigentlich finde, und jetzt ist es leider doch so, dass ich auch diesen alten bärtigen Mann raushängen lassen muss, aber ich finde schon, dass es auf eine gewisse Art und Weise Musik nicht, vielleicht nicht für eine Generation ist, aber für eine gewisse Art von Leuten, die sich zum Beispiel in der Gruppe teure Streetwear kaufen, um damit Fotos zu machen und die dann wieder zu verkaufen, ja, also das gibt's ja wirklich, dass Kids ihr Taschengeld zusammenlegen, um sich eben so ein Box-Logo-Pulli zu holen oder was auch immer. Das ist für Leute, für die Koks und Speed so harmlos und normal sind, wie für uns vielleicht damals Gras. Das ist für so eine, für Leute, die so eine ganz seltsame Mischung aus Kaputtheit und Romantik in sich tragen, die ich selber gar nicht richtig in Worte fassen kann. Und das macht das Album so interessant, weil es auf so einer eigenen musikalischen Art und Weise agiert, auf so einer eigenen textlichen Art und Weise, eine eigene Sprache hat irgendwie. Das ist Musik, die ich nicht mehr komplett nachvollziehen und verstehen kann. Und das finde ich total wichtig, dass Leute, die halb so alt sind wie ich, sowas haben. Weil ich hatte das damals auch quasi als Abgrenzungstool zu meinen Eltern oder mit der Erwachsenengeneration oder was auch immer.
Ja, genau. Oder um es kurz zu sagen, du hast dich alt gefühlt beim Hören dieser Platte.
Ja, auf eine gewisse Art und Weise, aber ich möchte trotzdem auch betonen, also vieles verstehe ich schon auch noch, ja, ich kann das schon noch mitnehmen.
Ja, klar, es ist, man merkt aber halt einfach einen Cut. Man merkt einen deutlichen Cut und alles, was du jetzt beschrieben hast, genauso habe ich es mir in etwa auch aufgeschrieben, dass dann diese Blase aus Ziellosigkeit, Exzess, aus Sex, Marken, da so selbstverständlich rüberkommt, die Normalität, weil es ist so schön fließt einfach dieses Album, es klingt mühelos, man hört diesem Typen beim Sein zu irgendwie.
Schön, ja.
Das finde ich so äußerst beeindruckend, diese Selbstverständlichkeit, mit der sowas rumkommt. Das war bei Easy von Crow eine ähnliche Nummer. Wenn vielleicht auch irgendwie auf einem anderen Level, das auch auf dem Dialoglevel hat anderes funktioniert, aber das war auch mühelos, so eine gewisse Selbstverständlichkeit. Das Spiel mit Sprache, da bei einer jungen Generation, bei der scheißegal ist, ob sie vom Dorf kommt, weil es ist 2017, kommt mal klar. Es wirkt faszinierend, aber es schließt gleichzeitig auch aus, weil so viele Codes gleichzeitig bedient werden, die halt irgendwie, mit denen man mit der Zeit halt vielleicht nichts zu tun hat. Was dem Ganzen hilft, finde ich, sind dazu auch noch diese großartigen, geschmackvollen Beats, die sich über die ganze Platte heben. Lex Luganas Vagabundo, meine Herren. Das ist krass,
oder?
Total geil.
So ein Spät-80er, Früh-90er, ATCQ-Vibe, so ein, weiß ich auch nicht, total geiler, erdiger, organischer Sound.
Ja.
Dann gibt's dieses Sag mir, wenn du high bist, was eher so ein 90s House-Voguing-Catwalk-Musik ist, ne?
Alexis Troy und Bessassian, es ist so groß. Nintendo, Shoutout. Man hat ihn gerade eben übrigens auch schon gehört. Er ist ja ein Contributor zu unserem kleinen hübschen Experiment hier. Colette, der Beat hat nach wie vor immer noch der Dizzy Rascal-Type Beat. Also,
dann Nightlife hat eher so ein 2013er Young Thug-Style. Und, ihr lieben Leute, tut mir bitte mal den Gefallen und hört euch Gamma an und hört euch dann Buddy Party von Sierra an. Ich finde, da ist eine frappierende Ähnlichkeit. Gar kein Abkupfern in dem Sinne, aber ich finde die Mischung aus flächigem Beat und Autotune-verstärktem Gesang oder Gesumme quasi, das ist schon, es hat schon eine Ähnlichkeit, aber auf eine schöne Art und Weise. Ein augenzwinkernde Hommage, würde ich sagen. Vielleicht auch nur unbewusst.
Klar.
Ja, aber du hast recht. Also der Sound ist auch extrem gut. Es ist unglaublich gut gemischt. Es macht einfach total Spaß, diesen Menschen zuzuhören und zuzugucken. Die große Frage ist halt nur, ob das Bestand hat. Das habe ich nämlich jetzt öfter mal gelesen irgendwo, dass Leute gesagt haben, ja, das wird aber in 2-3 Jahren total outdated sein, weil er so viel Marken aufzählt und so weiter und so fort. Aber ich habe mich dann gefragt, sollte das überhaupt der Anspruch sein? Oder ist das der Anspruch? Muss das der Anspruch sein? Ich finde nämlich eigentlich gar nicht.
Im besten Fall trägst du deine ausgeleierten T-Shirts von vor 5 Jahren auch nicht mehr. Also der beste Fall, der ist bei mir leider nie so richtig eingetreten. Aber was ich damit sagen will, alles ist irgendwie dann auch mal ein Bild dessen. Wenn du dich selber anguckst auf Fotos von ein paar Jahren, die dir Facebook dann irgendwie aufsetzt, denkst du, oh mein Güte, zum Glück trage ich die Frisur nicht mehr so. Aber was habe ich denn da mit meinem Bart angestellt? Das ist einem jetzt ein Bild. Das ist wie ein Foto, das ist wie ein Schnappschuss dessen, was gerade eben im Leben, in seinem Leben abgeht. Und egal wie viel Übertreibung dann damit bei ist, 20 Schachteln kippen und wir rauchen, es ist halt einfach ein Schnappschuss im Leben von einem Typen, der so gar nicht mal so weit außen steht, was den Rest der Jugend angeht. Und was du vorhin gesagt hast, mit Drogen unter anderem. Ich finde, diese Platte hätte vor Jahren noch viel mehr Entsetzen hervorgerufen. Also dermaßen offener Umgang mit Drogen, mit Konsum, Also nicht nur Drogenkonsum, sondern halt allgemein dem Thema Konsum. Nicht etwa in krasse, harte Beats verpackt, um damit zu schocken, also quasi mit einem akustischen Parental Advisory Sticker drauf, sondern das ist smooth, das ist so zugänglich, es ist weich, es ist sexy, das ist ein Gefälle. Und hätte man noch eine konzentriertere Medienumgebung, sagen wir 1999, wir beide, deshalb die alten Männer können endlich sagen, damals, aber echt in so einer konzentrierteren Medienumgebung mit wenig Internet, mit hauptsächlich Radio, mit Musikfernsehen, das wäre noch viel krasser aufgefallen damals. Jetzt nimmt man es irgendwie so am Rande wahr und sagt, oh ja, es ist halt irgendwie, ne?
Also es passt auf jeden Fall ins Bild einer Art, es ist eine Studie, ist viel zu groß angesetzt, aber einfach eines Bildes von Jugendlichen, wie sie halt jetzt 2017 drauf sind. Und was gar nicht mal, um das nochmal zu betonen, gar nicht so verkehrt ist, wer im Stuttgarter Nachtleben unterwegs ist, sieht diesen Typus ständig. Sei es in den Indie-Clubs gewesen, sei es in den Hip-Hop-Clubs gewesen. Ständig Leute, die einem erzählen, wie sie irgendwie gerade eben noch Frischketer sich reingebaut haben. Und ich meine, ich kenne das jetzt halt hauptsächlich aus Stuttgart. Und ich meine, jeder wird aus seiner entsprechenden Großstadt dasselbe berichten können.
Wollte ich gerade sagen, ja. Aber aus Berlin kennt man es eher nicht, glaube ich.
Tatsächlich?
Also weiß ich nicht genau, aber ich würde mal behaupten, dass man es von dort nicht kennt, weil das eben was anderes ist. Da gibt es eben nicht diesen Speckgürtel, von dem aus die Leute ins Nachtleben schwärmen, sondern da ziehen die Leute direkt hin und saugen das alles komplett auf und werden ein Teil von dieser Stadt. Aber das macht ja auch diesen Reiz aus, dieser krasse Kontrast zwischen diesem dörflich-ländlichen, kleinstädtischen und dann eben diesem Tor zur Welt, diesem Anziehen wie Leute am anderen Ende der Welt und so weiter und so fort.
Ja. Du jetzt als Bewohner einer Kleinstadt, hörst du hin und wieder, du als Dorfkind, nein, du wohnst ja jetzt ein bisschen außerhalb in einer kleineren Gemeinde, wie sieht's da mit Drogen aus?
Das weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also dafür bin ich auch schon zu alt. Das meine ich tot ernst, ne? Ich bewege mich jetzt ja nicht mal in den Hotspots. Klar, ich sehe ab und an mal Leute, die irgendwie kiffen. Ja. Aber dass das irgendwie mehr konsumiert wird, keine Ahnung. Hm. Weiß ich wirklich nicht.
Ich frage so
blöd. Wie du heute hier diese Kollegengespräche versuchst zu installieren, aber sie einfach von vorne bis hinten nicht funktionieren.
Ja, gut.
Weil ich ein schlechter Außenreporter bin. Schlechter Außenreporter, schlechter Insider.
Ja, ich stehe hier in XY und ich bin halt nicht dort gewesen, wo es passiert. Aber das ist ja fair. Ich spekuliere ja nur darauf, dass du eventuell in deiner Umgebung heute auch noch was mitbekommst. Ich komme nur deswegen drauf, weil ich durch meine Freundin Winnenden irgendwie ein bisschen kennengelernt habe. Und nicht nur bekannt durch den Amoklauf von 2011, sondern auch durch die Tatsache, dass es mal anscheinend die Heroin-Hochburg Deutschlands war. Also Winnenden war ganz weit vorne, was den Konsum harter Drogen angeht. Es ist auch die psychiatrische Anstalt, ich glaube, der Region, wenn nicht sogar einer ganzen Fläche dort untergebracht. Und das nicht ohne Grund. Und auch in den dortigen Kneipen teilweise wurde einem gesagt, ey, greif da bloß nicht über im Klo über die Ablage unterm Spiegel. Ist eher schwierig, das Zeug wegzukriegen. Das ist immer noch ein großes Thema. Und Drogen auf dem Land, ich meine, da muss man nicht weit gucken in der deutschen Musikszene, da findet man dann andere Beispiele, die ja auch ganz, die dann noch mehr mit quasi einem die Nase reindrücken in die ganze Nummer, beispielsweise Grimm mit Crystal Meth in Brandenburg. Das ist einfach ein Thema und dessen sich bewusst zu machen, macht das Bild nochmal eine Eckchen realistischer, was halt auch Rin auf seine ganz eigene Weise eben aufzieht bei Eros.
Jo. Absolut. Also alle drei Alben eigentlich uneingeschränkt zu empfehlen, ihr lieben Leute. Das haben wir auch seltener. Wir haben ja oft auch noch viel mehr Alben zu besprechen. Aber das hier war ja nur der Nachschlag.
Richtig, Stadt. Schön, dass der Nachschlag, den es unregelmäßig geben wird, wenn sich wieder solche Situationen eben einstellen wie Scheiße, wir können nicht warten. Wir müssen diese drei Alben, vier Alben meinetwegen, egal wie viele es dann sein würden, sofort besprechen. Sonst ist das Momentum draußen auf eine Art und Weise. Ihr habt das jetzt höchstwahrscheinlich gehört über unseren normalen Channel. Der jetzt übrigens über 1000 Abonnenten hat. Vielen Dank dafür.
Yes.
Das ist krass, wie schön beständig A Little Something wächst. Und für Jan und mich ist das ein schönes Ding. weil wir nicht wirklich wussten, was wir hier anfangen und ob es so viele Leute überhaupt juckt. Und es juckt anscheinend ein paar Leute und das ist sehr, sehr schön. Und das merkt man auch schon. Wir sind bei 21 Patreon, bei 28 Patronen, 21 Patronen mittlerweile und freuen uns über jeden einen Ast.
Absolut, auf jeden Fall. Jedes Mal wieder wird eine WhatsApp-Nachricht abgefeuert.
Ach, schön. Ja, das ist eine schöne Sache. Dementsprechend, vielleicht habt ihr das hier schon bei Patreon gehört. Sorry an euch, die ihr jetzt das nicht exklusiv bekommen habt, aber irgendwie müssen wir Leute noch ein bisschen darüber ins Klare bringen, dass es Möglichkeiten gibt, diesen Podcast mit einer kleinen monatlichen Spende zum Beispiel zu unterstützen. Demnächst, die nächsten Patreon-Sachen sind dann entsprechend exklusiv.
Versprochen.
So. Ich muss mal duschen, ich stinke.
Kotaro, TMI auf jeden Fall. aber ja, viel Spaß dabei.
Danke.
Oh, wow. Puh. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten und gleich diese Folge hier online stellen, damit ihr da ganz viel Spaß mit habt, ihr Lieben. Wir hören uns in der nächsten Woche bei der regulären Little Something-Folge Nummer 15, wenn ich recht informiert bin und richtig nachgezählt habe. Zu einem Thema, das wir noch nicht verraten werden, aber auf jeden Fall zu einem Tellergericht mit Alben von zum Beispiel Crow, Mount Kimby, Solar Jesus, LCD Sound System.
Death from Above 1979.
Es gibt auf jeden Fall also ein paar Sachen zu besprechen.
Das ist
freut euch drauf.
Also als wäre, als hätten sie alle Anlauf genommen im August, um ja nicht rauszukommen und plötzlich ballert es einem um die Ohren. Junge Vater.
Umso besser für uns.
Umso besser für euch. A Little Something, Jan Wehn, meine Damen und Herren.
Kotaro Dürr, ihr Lieben.
Bis bald.
Tschüss.